Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In diesen Tagen, kurz vor Karfreitag und Ostern, gehen Christen auf der ganzen Welt den Kreuzweg Jesu nach. Sie meinen damit die letzten Ereignisse im Leben Jesu, die zeichenhaft, sehr aussagekräftig für das stehen, weshalb Jesus gekommen ist. Fast in jeder katholischen Kirche sieht man so einen Kreuzweg mit den einzelnen Stationen, auch in Form von Motiven in der Kirche hängen. Dieses Jahr gibt es wieder eine große Kreuzweg-Andacht in Seitenroda, die Leuchtenburg hinauf. Wir waren jetzt mit Jugendlichen, 120 Konfirmanden, auf dem Jugendkreuzweg mit den katholischen Geschwistern gemeinsam. Über den eigentlichen Weg, den Jesus sein Kreuz getragen hat, durch Jerusalem, die sogenannte Via Dolorosa, den Leidensweg, erfahren wir in der Bibel gar nicht so viel. Ich lese uns vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19. Pilatus nahm Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen: Sei gegrüßet, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Und während sie ihn abführten, ergriffen sie einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Kyrene, dem legten sie das Kreuz auf, dass er es Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Menschenmenge und Frauen, die klagten und beweinten. Jesus wandte sich zu ihnen um und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, weint über euch selbst und eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren, die nicht geboren haben. Dann werden sie zu den Bergen sagen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das am grünen Holz tut, was wird dann aus dem Dürren werden? Es wurden aber auch zwei andere mit hingeführt, zwei Übeltäter, damit sie mit ihm hingerichtet würden. Ja, das war ein turbulentes Geschehen damals am Karfreitag in Jerusalem. Letztes Wochenende kam eine Bekannte auf mich zu und sagte: Jörg, diesmal will ich echt dabei sein. Ich habe einen Flug nach Israel gebucht. Ich werde am Karfreitag mit dastehen in der Via Dolorosa, wenn das Kreuz durch die Gassen getragen wird, wenn das nachgespielt wird. Und es ist dort ganz anders als unsere Karfreitagsfrömmigkeit, die ja sehr besinnlich und still ist. Es ging damals mehr zu wie vielleicht bei einem Stierkampf in der Arena. Es war ein riesiges Spektakel. Die Leute haben gebrüllt und geschrien. Oder wie bei den Gladiatoren im Kolosseum, als die Menschen sich daran ergötzt haben, wenn andere Menschen gefoltert und gequält und umgebracht wurden. Oder vielleicht wie im Film Die Tribute von Panem, wenn die Auserwählten da in die Arena geschickt wurden, um sich gegenseitig umzubringen. Der gemeinsame Nenner all dieser Veranstaltungen ist die Lust am Leiden anderer, ein böser Trieb, der in allen Menschen steckt, dieses Ergötzen daran, wenn andere zur Schau gestellt werden und leiden müssen. Wehe dem, der das erdulden muss. Es ist ein doppeltes Leiden, das Leiden selbst und dann auch noch dieses Ausgesetztsein den Blicken und dem Spott der anderen. Was bedeutet es, dass der allmächtige Gott so geworden ist, zu so einem leidenden Menschen? Das ist eine große Provokation, die im Evangelium steckt. Mir ist sie letztes Wochenende wieder sehr bewusst geworden, als ich zu einer Konfirmation in Nürnberg war und dort mitten in der Fußgängerzone in die St. Lorenz-Kirche, in die mittelalterliche gotische Kirche dort hineinkam. Dort ist ein riesiges Triumphkreuz an der Stelle, wo das Kirchenschiff in den Chorraum übergeht. Und in typisch gotischer Art sieht man dort in entstellter, leidender Gestalt Christus am Kreuz geschlagen. Ich habe mich gefragt, wie gehen Leute damit um, die die Bedeutung dieses Bildes nicht kennen? Was werden die denken? Was werden die fragen? Was soll das, denken sie vielleicht? Vielleicht ist es auch ein Abscheu, ein Ekel. Ist das hier eine Leidensverherrlichung? Paulus sagt im 1. Korintherbrief, das Wort vom Gekreuzigten ist ein Skandal, ein Anstoß für Menschen, die noch nicht glauben. Wir brauchen das, dass Gott uns die Augen auftut, dafür, dass er freiwillig aus Liebe schwach wird, auf einem Esel nach Jerusalem reitet, am Kreuz für uns stirbt, dass es seine Liebe ist, die ihn leiden lässt, seine Liebe zu uns. Jesus hat mal von seiner eigenen Sendung gesagt, er sei gekommen, um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus Evangelium, Kapitel 10, 45. Wir verherrlichen nicht das Leiden an sich, das ist und bleibt schrecklich. Aber wir verherrlichen den, der es aus Liebe stellvertretend für uns auf sich genommen hat, damit wir nicht verloren gehen, sondern freien Zugang zu Gott haben, damit unsere Schuld gesühnt ist, damit der Weg zum Herzen des Vaters frei ist. Wir beten Gottes wunderbaren Weg an, seinen Weg der Erlösung durch die leidende Liebe seines Sohnes. Ein Ausleger hat mal gesagt, das ganze Markus-Evangelium sei im Grunde eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Das ist kein Zufall. Darauf läuft das Leben Jesu zu. Das ist der Sinn des Ganzen, sein stellvertretendes Leiden und seine Auferstehung von den Toten. Dieser Kreuzweg, dieser Via Dolorosa, den die Barbara am Karfreitag in Jerusalem selbst miterleben möchte, dieser Schmerzensweg Jesu ist auch ein Gleichnis für unser Leben. Denn wir sind alle persönlich auch auf eine individuelle Via Dolorosa gestellt. Wir haben auch ein Kreuz zu tragen. Auch in unserem Leben gibt es eine Zumutung Gottes oder viele davon, die wir wie eine Prüfung tragen müssen. Für manche Christen voriger Generationen, auch in notvolleren Teilen dieser Erde, ist das die Hauptbestimmung ihres Lebens, dass sie sagen, dafür bin ich auf der Erde, um dieses Kreuz tapfer zur Ehre meines Herrn zu tragen. Wir dagegen haben viel daneben auch viel schöpfungsmäßige Freuden. Wir können uns an dem kleinen Harry freuen, an dem Fest, das ihr heute feiert, an dem Essen, an der Familie, an der Natur, die draußen aufblüht. Wir erleben auch immer die Auferstehungskraft von Jesus, die aufleuchtet in unserem Leben. Und trotzdem sagt Jesus, wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, Vers 24. Also, Nachfolge Jesu, zusammengehören mit Jesus durch die Taufe und den Glauben, bedeutet immer auch, dass Gott uns eine Last auferlegt, die wir uns nicht selbst ausgesucht haben. Jeder hat in seinem Leben an einer anderen Stelle so eine Last. Aber es bedeutet auch, dass Jesus diese Last als Kreuz bezeichnet. Also, deine heimliche Not ist geheiligt und vergoldet mit diesem Wort. Was auch immer du zertragen hast, es verbindet dich mit dem Herrn der Welt. Es verbindet dich mit Jesus. Und wenn wir heute den kleinen Harry getauft haben und wenn ihr getauft seid auf den Namen Jesu Christi, ist das kein Glücksabo, dass ihr jede Prüfung besteht, dass ihr reich, schön und erfolgreich seid, sondern es bedeutet, dass was auch immer passiert, auch auf deinem Kreuzesweg, Gott an deiner Seite ist und dass er einmal mit ausgebreiteten Armen auf dich wartet, wenn das Leben in dieser Welt für dich vorbei ist. Du wirst nie allein sein, du wirst immer einen haben, der bei dir ist, Jesus, den auferstandenen Herrn. Wir tragen an unserem Leib die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung, sagt Paulus im Philipperbrief. Wir gehen Jesus hinterher, wir haben einen individuellen Kreuzesweg, jeder von uns, aber Jesus geht voraus und er geht neben uns. Und er versorgt uns mit Kraft vom Himmel her. Die Kraft seiner Auferstehung wird mitten in unseren Leiden erfahrbar und sichtbar. Ich habe mich gefragt, welche Stationen auf dem Kreuzesweg, auf der Via Dolorosa Jesu, sind übertragbar auf unser Leben. Ich kann sie nicht alle ausführen, aber vier möchte ich euch nennen. Und ich habe zum Teil auch Bilder von Sieger Köder dazu gefunden. Wir sehen das erste Bild. Wir sehen auf diesem Bild einen zupackenden Jesus, wie er den Kreuzesbalken mutig auf seine Schultern lädt. Wir wissen aber auch, wie er darum gekämpft hat, wie er im Garten Gethsemane noch gebetet hat, dass ihm dieser schwere Weg erspart bleibt. Aber wie er dann gesagt hat, Vater, wenn es dein Wille ist, dann will ich diesen Leidensweg gehen. Für euch, für uns ist er diesen Weg gegangen. Vater, wenn es dein Weg ist, diese Menschen zu erlösen, ihnen Vergebung und Gnade zu schaffen, dann packe ich zu, dann nehme ich dieses Kreuz auf mich. Das ist wahre Freiheit, dass Jesus in dieses Jahr gefunden hat. Wie es Hartmut mir mal gemeldet hat, ein Zitat, ich glaube, es ist von Schiller, ich bin mir nicht ganz sicher, der gesagt hat, nicht der ist frei, der machen kann, was er will, sondern der, der wollen kann, was er soll. Jesus hat sich durchgerungen, durchgebetet, das zu wollen, was er sollte. Nicht der ist frei, der machen kann, was er will, das ist so der vulgäre Freiheitsbegriff, sondern der, der wollen kann, was er soll. Jesus hat die Prüfung bestanden im Garten Gethsemane, diesen tiefen inneren Konflikt, den wir alle immer wieder durchmachen, dass auf der einen Seite die Lebensvorstellung ist, wie wir es uns erträumen, ein Leben nach unseren Plänen, wo es mir gut geht, wo alles nach meinem Willen läuft, wo es angenehm ist, und auf der anderen Seite die Herausforderung, die Verantwortung, die Aufgabe, die Gott mir gibt, die ich anpacken soll, das Sollen, unter dem ich stehe, und ich muss mich dazwischen entscheiden. Es ist immer wieder ein neuer Konflikt, und Jesus packt zu. Er nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Er geht nicht den leichten Weg, den angenehmen Weg, sondern er geht den Weg der Liebe zu dir. Es ist der Konflikt auch für uns, ob wir zupacken, die Aufgabe und Last annehmen, die Gott uns vor die Füße legt, auch die Last, ein kleines Kind großzuziehen, die gehört auch dazu, oder ob wir davonlaufen, aus der Verantwortung raus, ausweichen und den bequemen Weg wählen. Mir wurde das sehr anschaulich, als wir am letzten Freitag den Jugendkreuzweg gelaufen sind, im Wald bei Großschwarzpausen. Und da hatte sich die Vorbereitungsgruppe eine Aktion überlegt, das Kreuz, das vorangetragen wurde, sollte durch die Gruppe über den Köpfen der Jugendlichen durchgegeben werden. Es war kein echtes Kreuz, es war kleiner und leichter, aus so ganz leichtem Holz gemacht und gar nicht schwer, aber es gab viele Jugendliche, die wollten partout dieses Kreuz nicht anfassen. Sie wollten es partout nicht weiterreichen und tragen. Und das war mir eine gute Veranschaulichung. Wir scheuen davor zurück. Wir wollen es nicht übernehmen. Wir weichen der Verantwortung aus. Wir sagen nicht wirklich Ja zu unserem Partner. Wir trauen uns nicht zu heiraten. Wir fliehen vor der Verantwortung. Wir fliehen davor, das Kind auf die Welt zu bringen, für dieses Kind da zu sein. Wir fliehen vor der Herausforderung, die Gott vor unsere Füße legt, vielleicht vor einer Aufgabe in der Gemeinde, bei der Arbeit, im Studium. Aber Jesus macht es uns vor. Er nimmt das Kreuz auf sich. Er stellt sich hinein. Aus Liebe nimmt er die Verantwortung auf seine Schultern. Das Zweite, was Jesus erleiden musste, und dazu gibt es ein zweites Bild, ist der Spott, sind die lügenhaften Zuschreibungen, die ihm um die Ohren geschlagen werden. Teils böswillige, teils dumme Missverständnisse, die seine gute Absicht karikieren. Jesus wurde bezichtigt, ein politischer Aufrührer zu sein. Als gewalttätiger Revolutionär wurde er verurteilt. Jesus wurde bezichtigt, ein selbstherrlicher Hochstapler zu sein. So wurde ihm der Prozess vor dem Hohen Rat gemacht. du behauptest, der Messias zu sein und bist es gar nicht. Oder die Soldaten, die zu ihm sagen, wenn du der Sohn Gottes bist, dann sag uns doch, wer dich geschlagen hat. Jesus wurde bezichtigt, ein Tempelschänder und Gesetzesbrecher zu sein, die Regeln der politischen Korrektheit zu brechen, eine Spaßbremse, ein Partyschreck. Auf dem Jugendkreuzweg wurde ein Videoclip gezeigt, da wurden ihm Post-its, so kleine Zettel angeheftet, auf denen stand Opfer, Fascho, Schmarotzer, Zuschreibungen, Verleumdungen. Menschen werden in die Ecke gestellt, abgestempelt. Sie sind erledigt. Man muss sie nicht mehr hören, ihre Argumente nicht mehr an sich ranlassen. Sie haben dieses Etikett bekommen. Jesus trug den Spott, die Verleumdung der Menschen. Im Hebräerbrief Kapitel 13 heißt es, wir sollen mit Christus hinausgehen und seine Schmach tragen. Als Christen werden wir auch verantwortlich gemacht für die Missbräuche der Kirchengeschichte. Uns werden Zuschreibungen gemacht, die nicht zutreffen. Einer Studentengruppe unter uns, weil sie nach dem Wort Gottes homosexuelle Ehen ablehnen, wurde kollektive, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit vorgeworfen und sie wurden von den Gender-Ideologen aus der Universität rausgeworfen, so wie es jetzt Regierungsprogramm in Deutschland ist. Christen sind herausgefordert, die Schmach Christi zu tragen, die Verleumdungen, die lügenhaften Zuschreibungen, die man ihnen umhängt. Und dann die Frauen von Jerusalem. Wir haben es eben gehört im Predigttext. Sie waren nicht nur gleichgültige Schaulustige. Sie haben immerhin um Jesus geweint. Aber Jesus sagt ihnen, ihr weint an der falschen Stelle. Es ist eine falsche Trauer, die ihr da habt. Ihr seht nicht die wirklich große Not, die entscheidende Not. Die Menschen, die massenhaft der Einladung zum Glauben ausweichen. Die ihren Messias kreuzigen, weil sie nicht wollen, dass er Herr über ihr Leben ist. Auch heute gibt es massenhaft solche Menschen, die Jesus nicht als ihren Retter annehmen, die seine Liebeserklärung ausschlagen, seine Gnade. Das ist wirklich zum Weinen, sagt Jesus den Frauen von Jerusalem. Das ist wirklich schrecklich. Es geht ihm um das kommende Gericht Gottes. Und er möchte nicht, dass man über Menschen sagt, so wie es Gott zu König Belsazar gesagt hat in Daniel 5, gewogen und zu leicht befunden. Mene Tekel auf Persisch, gewogen und zu leicht befunden. Ihr Leben, unser Leben soll doch eine Antwort sein auf die Liebe Gottes in Jesus. Und wenn es das nicht ist, dann sind wir ohne seine Gnade verloren. Und deshalb sagt Jesus zu den Frauen von Jerusalem, weint über euch und eure Kinder. Auch in seiner großen Not richtet er den Blick weg von seinem eigenen Leiden auf das Leiden Gottes an den Menschen, die ihn noch nicht kennen, die Jesus noch nicht als Herrn und Erlöser angenommen haben. Das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste, dass Menschen in sein Reich hineinkommen, indem sie Jesus als Herrn über ihr Leben akzeptieren. Es geht nicht zuerst um uns. So wie ein schöner Spruch lautet, es gibt nur einen Gott und du bist es nicht. Das ist eine Kränkung. Es gibt nur einen Gott und du bist es nicht. Wir wollen gerne lieber unser eigener Gott in unserem Leben sein. Wir rufen auch, kreuzigt ihn. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Wir wollen ihn nicht anbeten. Wir wollen ihm nicht folgen. Aber Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Er ist nicht fixiert auf seine eigene Not. Er ist frei für das, was Gott am Herzen liegt. Deshalb sind wir so aktiv auf dem Kirchentag an Himmelfahrt hier in Jena. Wir haben das 24-Stunden-Gebet, wo wir 24 Stunden den ganzen Kirchentag über dafür beten, dass Gott den Menschen die Augen öffnet für die Liebe Jesu am Kreuz. Wir haben hier die Veranstaltungen im Lutherhaus zu Martin Luther, weil Martin Luther die, den Blick der Menschen richtet auf den gekreuzigten Jesus. Wir sind in der Stadt mit dem Aufwind-Spezialgottesdienst zum Thema Stress mit Jesus, damit Menschen merken, es ist gut für mich, wenn ich Stress mit Jesus habe, weil er mich befreit aus den Konflikten und Zwängen meines Lebens. Die Frauen von Jerusalem sollten das lernen und wir lernen es mit uns. Die äußeren Nöte drängen sich auf, auch die Not der Menschen drängt sich auf, aber die wahre Not ist die Not derer, die Jesus noch nicht kennen und noch nicht als ihren Retter angenommen haben. Das dritte Bild, die letzte Szene, die ich auf uns übertragen möchte, ist Simon von Kyrene. Fällt euch was an diesem Bild auf? Was ist auffällig an den beiden? Ich frage euch mal. Ihr dürft gerne mal was sagen. Hier gibt es das in der Predigt im Lutherhaus. Was fällt euch auf? Zu wenig Hände, okay, ja, vielleicht fehlen deine und meine Hände, was noch? Hat es wirklich keiner gesehen? Die beiden sehen sich ähnlich, oder? Wie aus dem Gesicht geschnitten, wie Brüder. Wenn du mit Jesus das Kreuz trägst, wirst du ihm ähnlich, will Sieger Köder uns damit sagen. Jesus bricht unter der Last des Kreuzes zusammen. Er kann nicht mehr weiter, er ist völlig am Ende. Aber da steht Simon von Kyrene auf und hilft, das Kreuz zu tragen. Plötzlich schickt Gott einen Menschen, der hilft, das Kreuz zu tragen. So soll es auch unter uns sein, dass einer aufsteht, dass du und ich aufstehen und dem anderen helfen, das Kreuz zu tragen. So war es gestern Lehrtext in den Losungen. Einer trage des anderen Last, dann werdet ihr den Auftrag Christi erfüllen. So soll Gemeinde sein. Einander helfen, die Last zu tragen. Wie geht das? Dass ich zuhöre, dass ich dem Fluchtreflex widerstehe, wenn es einem anderen schlecht geht. Dass ich mich auf ihn einlasse und die Not meiner Schwester und meines Bruders an mein Herz heranlasse. Allerdings auch so, dass nicht die einen immer klagen und die anderen immer zuhören, sondern dass es wechselseitig ist, wie es in dem Lied heißt, gut, dass wir einander haben. Ich trage das Kreuz des anderen, wenn ich in der Fürbitte für ihn einstehe oder wenn ich ihm praktische Hilfe leiste oder wenn ich nach langem Zuhören ihm einen einfühlsamen Rat gebe. Ich fand das jetzt sehr schön. Wir waren in einer Gemeindegruppe zusammen und jemand hatte mitbekommen, dass eine der Mütter, deren Kind jetzt demnächst Konfirmation feiert, aus unserer Gemeinde vielleicht überfordert ist bei der Feier. Und da hat sie dann gesagt, ich will da fragen und mit einspringen und schauen, ob ich ihr helfen kann. Das war sowas, wo jemand aufgestanden ist und gesagt hat, ich bin auch ein Simon von Kyrene. Ich helfe mit, die Last zu tragen. Und das Schöne ist, wenn wir das tun, wir werden Jesus ähnlicher. Jesus stellt uns in die Gemeinschaft seiner Leiden, aber immer wieder wird auch seine Auferstehungskraft in unserem Leben spürbar. Amen. Der Friede Gottes, der größer ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.